Plattitüden sollte man ja eigentlich vermeiden, aber sie sind eben eingängig. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist eine solche Phrase, die meint, wir gewöhnten uns an alles, auch an Fehlentwicklungen. Wir erleben in stetiger Folge Gewaltausbrüche, wie zum Beispiel den, dem ein Bahnmitarbeiter zum Opfer fiel, erschlagen nach einer Fahrscheinkontrolle. Was folgte, waren Mitleidsbekundungen von allen Seiten, Unverständnis für die Tat und Bestürzung. Fast schon ein routinierter Umgang mit dem furchtbaren Ereignis. In der Analyse der Tat dann ebenfalls Routine. Wir beklagen den Verfall von Sitten und Werten und fragen, wie das alles nur so weit kommen konnte. Antworten wir auf die Verrohung unserer Gesellschaft tatsächlich mit ritualisierten Prozessen? Darüber wollen wir diskutieren und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Professor Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und Autor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ebenfalls herzlich willkommen Ahmad Mansour, Psychologe und ebenfalls Autor. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Welzer, in steter Folge erschrecken uns immer wieder Gewalttaten, Gewaltausbrüche, meist einzelner Personen. Ist das, wenn man die Statistik sich anschaut, so, dass die Taten tatsächlich zugenommen haben oder ist das ein Wahrnehmungsphänomen?
Also ich glaube, ich bin jetzt mit der Kriminalstatistik nicht völlig vertraut. Ich glaube, es nimmt zu, aber nicht in dem Ausmaß, wie gewissermaßen die gefühlte Betroffenheit und Aufregung ist. Gleichwohl darf man das überhaupt nicht trivialisieren, weil eben doch bestimmte Formen des Umgangs miteinander sich etwas ins Negative verändert haben. Und je schlechter sozusagen das allgemeine Klima ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich sozusagen nicht an die Regeln hält.
Mhm. Herr Mansour, bei jeder Tat eines Einzeltäters, da ergibt sich die Frage nach einem Trend oder nach einer Sozialisierung einer Tat. Ordnet sich die Tat, wenn man die von letzter Woche jetzt mal betrachtet, in ein gesamtgesellschaftliches Bild?
Absolut. Also ich glaube, die bestimmte Gewalttaten nehmen zu. Wenn man die Gesamtstatistik anschaut, dann ist es, dass die Entwicklung ein bisschen moderater. Aber Gewalttaten nehmen zu und sie konzentrieren sich in bestimmten Orten und bei bestimmten Menschen. Zum Beispiel unter Jugendliche, unter Menschen mit Migrationshintergrund, unter Menschen mit einer toxischen Männlichkeit oder patriarchalischen Strukturen, gewisser Sozialisation. Also wir dürfen nicht diesen Fall losgelöst betrachten, sondern wir sollten die letzten Jahre anschauen und da sehen wir schon, dass die Kinderkriminalität zunimmt. Da sehen wir, dass der respektlose Umgang mit Autoritäten zunimmt. Stichpunkt Polizei und Silvesternacht in Berlin. Da haben wir unterschiedliche Entwicklungen, die uns als Gesellschaft den Zeichen geben sollte. Wir sollten hinschauen und vor allem nüchtern das betrachtet und im zweiten Schritt dann auch nach Lösungen suchen.
Mhm. Herr Professor Welzer, wenn wir das hören, es ist ja eigentlich nach solchen Taten immer die Rede von Einzeltätern, aber können wir, streng juristisch ist es ja auch so, aber können wir das tatsächlich so sagen oder ist das nicht auch am Ende eine Vereinfachung, wenn wir von Einzeltätern ausgehen?
Ja, die Einzeltäter sind halt die, die die Taten begehen, aber sie begehen die Taten natürlich unter Voraussetzungen. Einerseits, dass sie das Gefühl haben, dass es irgendwie angemessen ist, wie sie sich verhalten, innerhalb ihrer Subkultur, aber vielleicht auch innerhalb der Gesamtgesellschaft. Es gibt ja auch viele, wie soll man sagen, Gefühle oder Zuversichtlichkeiten in Sachen Straflosigkeit. Mir passiert gar nichts, wenn ich das mache. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, dass wir ja auch in der politischen Kommunikation und vielfach in Streits im Alltag oder sonst was ja nicht mehr dazu neigen, moderate Positionen einzunehmen, sondern polarisierende Positionen. Ja, und wenn das zum Beispiel politikförmig wird und sozusagen auch im Bundestag solche Formen von konfrontativer Kommunikation eingreift, dann normalisiert sich sowas und dann denken alle irgendwie, das ist schon in Ordnung und dazwischen gibt es nichts.
Ja. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, das ist absolut richtig, vielleicht reden wir auch später darüber, was ich in meiner Arbeit sehe, und da bin ich sehr oft in Gefängnissen, sind zwei Tatmotive, die sich immer und immer wieder wiederholen. Der einmal ist dieser Drang und Motivation, kein Opfer zu sein, und deshalb mache ich anderen zu Opfer. Das ist etwas, was wir unter Jugendlichen massiv beobachten. Das ist diese Angst vor Bloßstellung, von Schwäche zeigen, und deshalb muss brutaler reagiert werden, um meine Opfersein nicht zur Schau zu stellen. Und zweitens sind Straftaten, die aus Kränkung passieren. Das heißt, junge Menschen, die bei der kleinen Anmerkungen, wenn ein Polizist irgendwas sagt oder wenn ein Schuffner zum Beispiel Unzufriedenheit auf gewisse Verhalten reagiert, dass diese Kränkung so dermaßen der eigenen Persönlichkeit in Unsicherheit bringt, dass sie massiv mit Gewalt reagieren, um diese Kränkung sozusagen auch ausblenden zu können. Mhm. Und das sind zwei Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Und wenn wir noch tiefer anschauen, dann hat das natürlich mit Erziehungsmethoden zu tun, mit Selbstwertgefühl zu tun, mit gewisser fehlender Individualität und Stärkung das Ich zu tun. Und die existieren in bestimmten Kulturkreisen, in bestimmten Sozialisationen häufiger als in manchen anderen.
Wenn wir jetzt von dem Begriff der Schuld ausgehen und dann nochmal den Begriff der Verantwortung auch dazu stellen, bleibt es dann bei einer Einzeltat, oder kann man dann gar nicht mehr von einer Einzeltat wirklich sprechen?
Bei den meisten Fällen leider nicht. Und meistens, wenn darüber berichtet wurde, also wenn der Fall so extrem geworden ist, zum Beispiel mit einer Tötungs- oder Mordstraftat, dann gab es vorher ganz, ganz viele, wo wir weggeschaut haben, wo die Gesellschaft sich nicht auseinandergesetzt haben mit diesem Mensch. Und das hat dazu geführt, und bei allen Biografien, die wir in den letzten Jahren angeschaut haben, sind das keine Einzelstraftaten und vor allem nicht das erste, wo es dann medial groß geworden ist.
Herr Welzer, gerade eben hat der Mann das schon gesagt, auch gegenüber Hilfskräften, also Polizei, Feuerwehr, auch Sanitätern und so weiter, werden immer wieder Gewalttaten laut, die werden häufiger Opfer von Gewaltausbrüchen. Was drückt das aus? Was drückt sich da aus?
Also das ist ja tatsächlich etwas, was also mich persönlich sehr schockiert. Also wenn, ich würde jetzt fast sagen, das hat es früher nicht gegeben. Und in gewisser Weise stimmt das sogar, weil man natürlich Menschen, die dafür da sind, in Notsituationen, in Katastrophensituationen, bei Unfällen oder sonst was unmittelbar Hilfe zu leisten, die wurden eigentlich nicht angegriffen, außer vielleicht im wirklich pathologischen Einzelfall. Und wenn das jetzt der Fall ist und alle berichten darüber, egal ob es Ärztinnen sind, ob es das Pflegepersonal, ob es Sanitäter sind, ob es Polizisten sind und so weiter, dann muss man sagen, da hat sich etwas verändert. Und das kann ja nur bedeuten, dass sich die Relation verändert hat, dass man automatisch denkt, dass wenn jemand eine offizielle Funktion hat, ist er schon auf der anderen Seite, weil der gehört irgendwie zum Staat oder gehört zu den anderen oder wie auch immer. Und der andere Punkt ist, glaube ich, der, und das schließt so ein bisschen daran an, dass auch das Ausmaß an gezeigter und kommunizierter Gewalt, an in sozialen Medien sichtbarer Gewalt und sozusagen Normalisierung von extremer Gewalt, das hat natürlich extrem zugenommen. Und das bleibt ja nicht aus, dass man denkt, so ein Verhalten ist irgendwie normal und solche Taten sind normaler und also kann man das irgendwie machen.
Ja, also wissen Sie, es ist ein bisschen gefährlich, sich an eine Gruppe zu konzentrieren. Wir müssen es gesamtgesellschaftlich anschauen. Und ich merke auch in den medialer Betrachtung solche Phänomene, dass wir dazu neigen, die bequemen Ursachen zu benennen und die anderen nicht zu benennen, wo es um Kultur und Sozialisation geht. Fangen wir an mit gesamtgesellschaftlich. Unter Jugendlichen insgesamt, das sind mittlerweile TikTok-Trends, die man beobachtet kann, fotografieren oder nehmen sich manche Jugendliche auf bei asozialer Verhalten. Das heißt, sie kriegen Anerkennung, wenn sie sich daneben verhalten, und das wird unter die Jugendlichen sogar belohnt mit Anerkennung und mit Stärke und mit jemandem, der sich durchsetzt. Zweitens, wenn es um Autoritäten geht, beobachte ich unter Menschen, die in patriarchalischen Familien und patriarchalischen Gesellschaften groß geworden, Stichpunkt zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien und aus Afghanistan, ohne natürlich verallgemeinern zu wollen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Autoritäten hierzulande nicht so reagieren wie in Afghanistan und in Syrien, und das ist gut so, wir haben keine Polizeistaat und wir haben auch nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte, dann wird die Wahrnehmung dieser Autoritäten als schwach. Das heißt, sie können nicht das, was die Polizei in Syrien oder in Afghanistan können, und deshalb nehme ich sie nicht ernst.
Das heißt, der Respekt vor staatlichen Institutionen,
genau,
ist quasi also nicht vorhanden.
Nicht vorhanden, ich darf alles machen und die Strafe ist sowieso irgendwie oder wirkt bei mir als konsequenzlos. Drittens, wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeit habe, gegen Autoritäten, also mein Vater, meine Mutter, zu rebellieren, weil es ist in der patriarchalischen Struktur nicht vorhanden, nicht vorgesehen, dann suche ich mir andere Autoritäten, wo es passt und wo es legitim ist. Und das ist natürlich nicht in der patriarchalischen arabischen oder türkischen Familie, sondern gegenüber deutschen Polizisten, gegenüber Autoritäten draußen. Und deshalb merken wir, dass es das massiv zunimmt.
Mhm. Herr Gelzer, Sie haben das Internet eben genannt. Würden Sie sagen, dass die Anonymität im Internet, und Herr Mansour hat ja auch davon gesprochen, dass man da sogar belohnt wird an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich daneben benimmt, dass das die Verrohung der Sitten und den Verlust des Anstands fördert?
Also das Internet nicht, aber Social Media. Mhm. Und ich würde mal etwas pauschal sagen, Social Media ist böse. Und zwar, worüber wir da sprechen, bestimmte Formen von Verrohung, bestimmte Formen von Gewaltkonsum, von Pornokonsum und die entsprechenden Reaktionen darauf, wenn man selber sich dann beteiligt, das ist ja algorithmisch gefördert. Also da wird ja kein positives Verhalten belohnt, sondern es wird eben negatives, spektakuläres Verhalten belohnt oder das Weiterposten von solchen Dingen. Und insofern führen wir auch eine verkürzte Diskussion, wenn wir über diese Phänomene sprechen, wenn wir über Hetze und Hass im Netz sprechen, weil das sind keine Nebeneffekte, sondern das ist das Geschäftsmodell der sozialen Medien. Und insofern führen wir eigentlich eine verharmlosende Diskussion über das Ganze. Und das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Einer der Miterfinder, sozusagen ein Silicon Valley-Held, Jaron Lanier, hat das schon vor über 10 Jahren gesagt, mit einem kleinen Buch, warum du deinen Social-Media-Account löschen musst, hat gesagt, das ist systemisch. Die Dinger sind so programmiert, weil sie sind deshalb programmiert, dass die User, Userinnen möglichst lange bei der Stange bleiben. Und das können Sie ja messen, was genau die visuellen Geschichten sind, bei denen Sie bei der Stange bleiben. Und da Sie das wissen, was Sie hören wollen, was ich hören, du hören willst und so weiter, bleiben Sie, kriegt man das aufgespielt, von dem man das weiß. So. Und das sind in der Regel immer nicht gerade tolle Inhalte und favorisierterweise eben solche. Das heißt, es ist ein Selbstverstärkungsprozess. Und auch das bedeutet Gewalt. Das Angucken von Gewalt, das Zulassen, dass das möglich ist, das Angucken, schafft eine Form von Normalisierung, die es traditionell medial so nicht gegeben hat. Und das ist schwer messbar, weil wir niemals eine direkte Ursache-Wirkungsbeziehung herstellen können. Aber wir sehen natürlich viele Phänomene, wo es wirklich massive psychische Veränderungen gibt, gerade bei jungen Menschen.
Mhm. Also Misstrauen gegenüber Medien. Misstrauen gegenüber Politik, diese Polarisierung der Gesellschaft, das ist kein Systemfehler, diese sozialen Medien, es ist die Art und Weise, wie sie funktionieren. Und ich glaube, viele Zuschauer haben es noch nicht verstanden. Diese Unternehmer machen Milliarden mit Hass und Hitze. Es gab von Bertelsmann Stiftung vor ein paar Monaten ein sehr interessantes Studio, die hatten einfach nur überprüft, wie viele Parteien posten und wie viele von den Geposteten sichtbar werden in den Feeds. Ja, das ist nicht 1:1. Bei den Parteien der Mitte werden diese Sichtbarkeit eigentlich halbiert. Bei der AfD und die Linke wird das verdoppelt. Das heißt, je mehr polarisierend, je weniger differenziert ich meine Ansprache in den sozialen Medien betreibe, desto mehr Aufmerksamkeit, Likes und Erfolg ich da habe. Und Und jetzt gehen wir nochmal zu gesamtgesellschaftlich, aber auch für, auf Kinder und Jugendliche, nicht nur Social Media, sondern die digitaler Konsum, die während Corona ja sich fast verdoppelt und seitdem Konsens sehr hoch. Ich bin am Samstag von Salzburg nach Berlin mit dem Auto gefahren. Und wenn Sie Autos beobachten, die daneben fahren, werden Sie meistens Kinder sehen, die nicht mehr nach außen gucken, die nicht mehr mit den Eltern sprechen, sondern sitzen mit Kopfhörer und Tablet stundenlang und schauen auf das digitale Gerät. In Restaurants genauso. Fragen Sie mal, ob es überhaupt Mahlsachen mehr gibt. Die gibt es nicht mehr, weil die Eltern gehen mit den Kindern hin und die Kinder sind emotional nicht vorhanden. Was macht das mit dem Kind? Wir merken, dass es eine gewisse Empathiedefizite gibt. Das heißt, wenn die Kinder nicht in Kontakt mit anderen gehen, wenn sie nicht beobachten, wie Eltern mit ihren Freunden umgehen, wie Partner mit seiner Partnerin umgeht, dann geht etwas verloren. Und das ist massiv auch in Richtung Gewalt sich entwickeln kann. Und zweitens, und das ist noch wichtiger, ambiguitätsintolerant. Wenn ich die ganze Zeit in Echokammer bleibe, wenn ich die ganze Zeit nur durch die Algorithmen Sachen sehe, die mein Weltbild bestätigen. Also wenn ich links bin, dann sehe ich nur linke Inhalte. Wenn ich rechts bin, sehe ich nur rechte Inhalte. Dann trainiere ich meinen Verstand nicht, sich mit andere Meinungen auseinanderzusetzen und die auszuhalten. Ich bin 24 Stunden nur in einer Blase. Und solange wir das nicht offline korrigieren, indem wir Debattenkultur, Streitkultur üben, auch zu Hause, werden wir diese Trends nicht mehr Herr werden. Und Ambiguitätsintoleranz bedeutet, in dem Moment, wo Harald etwas sagt, was ich nicht nachvollziehen kann oder nicht der Meinung bin, bin ich nicht in der Lage, argumentativ mit ihm auszutauschen. Weil das macht mich aggressiv und ich will ihn eigentlich canceln. Ich will ihn eigentlich blocken. Und das ist eine Entwicklung, die wir gesamtgesellschaftlich sehen, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Und da steht viel auf dem Spiel, wenn wir das nicht korrigieren.
Mhm. Herr Welzer, zerstören die sozialen Medien am Ende auch die Fähigkeit für den tiefgründigen Diskurs und für die Nuancen? Und kann eine digitale Interaktion die Tiefe und Qualität einer echten physischen Begegnung in irgendeiner Form ersetzen?
Nein. Also ich würde versuchen, es etwas tiefer zu legen, weil wir alle erleben ja sehr häufig, und das ist sehr beglückend, junge Menschen, die total klug sind, die sich auch engagieren oder die wahnsinnig gut reden können. Also wir dürfen jetzt nicht sozusagen in die Abteilung rutschen, das ist alles Katastrophe. Ich habe vorhin sogar sowas gesagt, wie früher war es besser. Das stimmt natürlich nur zum Teil. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir, und da gibt es Studien vom UKE Eppendorf und viele andere, dass wir gerade bei jungen Menschen und insbesondere auch bei jungen Mädchen psychische Erkrankungen sehen, die sich massiv ausbreiten. Also das sind depressive Erkrankungen bis hin zu Suizidgedanken und so weiter.
Negatives Selbstbild vor allem.
Extrem negatives Selbstbild, was dann zu Essstörungen und allem Möglichen führt. Dann gibt es diese genormten Schönheitsideale, die ständig vorgeführt werden, genau durch die Algorithmen und so weiter. Und das bleibt nicht folgenlos. Und das ist ziemlich schlimm, wenn man das nicht korrigiert. Also wir haben ja in vielen Ländern, Australien hat jetzt als erstes angefangen, es zu machen, Social Media für unter 16-Jährige zu verbieten. Das ist
Großbritannien überlegt es.
Großbritannien, ja. Frankreich, Osterreich. Dänemark als First Mover. Ja, Dänemark war ja sehr früh die Schulen digitalisiert und sonst was. Und die merken jetzt, oh Gott, ja, dass diese Kinder, denen tun wir jetzt richtig was an. Österreich genau dasselbe. In Deutschland hat man eine Kommission gegründet. Das ist ja die tradierte Methode, nichts zu tun und sozusagen das zu vermeiden, dass man Entscheidungen treffen muss. Aber man kann sagen, wir machen hier das größte Experiment der Menschheitsgeschichte, weil junge, nachwachsende Generationen massiv geschädigt werden. Übrigens bis in die Gehirnentwicklung hinein, ja. Weil diese Formen der der Bindung durch diese Algorithmen und durch die Belohnungssysteme der Algorithmen haben Wirkungen auf das Belohnungssystem, haben Wirkungen darauf, wie Impulskontrolle entwickelt wird und so weiter. Und das ist alles andere als trivial. Und
verlieren wir dadurch auch die Fähigkeit der kritischen Reflexion?
Naja, selbstverständlich. Das ist ja das, was Ahmad gerade geschildert hat. Wenn ich gewissermaßen nicht mehr kein Repertoire zur Verfügung habe, sondern eigentlich nur entweder gekränkt bin oder zustimme, und das Gegenüber löst eines dieser beiden Gefühle aus, dann habe ich kein Repertoire. Also wie wir das ja kennen, es ist ja irgendwie interessant, eine andere Meinung zu hören. Es ist auch interessant, jemanden vielleicht spontan merkwürdig zu finden und im Gespräch festzustellen, die Person ist ja ganz okay oder sogar interessant oder sonst was. Und wenn dieses Repertoire einfach binär kodiert ist, also nur Plus oder Minus kennt, dann ändert sich die komplette Kommunikation und natürlich auch das Selbstbild. So, und dann kann ich nicht, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, wenn ich das sagen darf, Demokratie beruht auf der Vorstellung, dass alle Bürgerinnen und Bürger urteilsfähig sind und autonom sind. Das ist die Grundvoraussetzung für Demokratie. Und das verlieren wir. Wir verlieren die autonome Urteilsfähigkeit, wie sie eigentlich dann in den entscheidenden Jahren der Kindheit und der Jugend ausgebildet wird, wenn es gut läuft. Und insofern haben wir noch ein viel, viel größeres Problem als nur bezogen auf die Generation, die danach wächst.
Ja, Demokratie bedeutet auch nicht Konsens und Harmonie, sondern Streit und Debatten. Und das merken wir nicht nur online, sondern auch offline. Ich meine, wir leben in einer Bundesrepublik, die so viele Veranstaltungen und Tagungen und Abendprogramme unter den Banner Vielfalt und Demokratie, wo einfach nur Gleichdenkender zusammensitzen und applaudieren. Das heißt, die Fähigkeit, einfach andere Meinungen auszuhalten und auch in einen demokratischen Diskurs zuzulassen, ohne sie zu diffamieren, ohne sie als rechtsradikal oder unmoralisch zu tun. Wir haben so viele Themen, wo es 0 und 1 existiert, richtig und falsch, moralisch und unmoralisch. Damit ist keine Demokratie zu machen. Wir brauchen einfach eine Öffnung der Debatte und wir müssen auch vor allem in den Schulen, und das ist ein Punkt, wo wir nicht mal angefangen haben, zu gründen. Wir haben eine Schule, die in den 70er Jahren konzipiert, die passt nicht für die Herausforderungen der Zukunft und auch nicht für die Herausforderungen von heute. Was meine Tochter braucht, ist nicht mehr Wissenvermittlung. Sie braucht vor allem Umgang mit Wissen. Sie braucht die Fähigkeit zu recherchieren, die Fähigkeit skeptisch mit KI umzugehen, zu unterscheiden zwischen Desinformation und Wahrheiten. Wir haben heute Mächte von außen, die nicht mal einen Krieg führen sollen, sondern in den sozialen Medien eine massive Manipulationsmöglichkeiten haben, um unsere Gesellschaft auseinanderdriften zu lassen. Und da brauchen wir eine Generation, die mündiger damit umgeht und vor allem in der Lage, das zu erkennen. Wenn das aber in der Schule nicht passiert, wenn das zu Hause nicht passiert, was sogar mit dem Handy schlafen gegangen ist, ohne irgendwie zu fragen, wie war dein Tag, was hast du heute erlebt, ohne dass in den Familien beim Abendessen 15 Minuten einfach miteinander gesprochen, ohne dass der Radio oder Fernsehen oder Handy in der Hand sind. Das sind Entwicklungen, die entgegengesetzt werden müssen, indem man einfach in den Schulen Debattierclubs, Medienkompetenz, vieles mehr betreibt, um dann diese Entwicklung irgendwie zu korrigieren. Und das passiert gar nicht, fast gar nicht, um jetzt nicht pauschal zu reden.
Ich würde noch gern was ergänzen, also weil ich bin auch für ein Verbot, eindeutig.
Ich bin auch.
Ja, und die ersten Erfahrungen, das ist nämlich ganz lustig, in Australien fiel ja das Greifen dieses Gesetzes in die Urlaubs- und Ferienzeit. Und da berichten die Familien mit großem Erstaunen, dass die Kinder sprechen können, dass man miteinander was spielt, dass man gemeinsame Aktivitäten hat und so weiter und so weiter. Und auch das
ist... Müssen sich die Eltern auch was Neues ausdenken.
Ja, die müssen sich auch was Neues ausdenken. Das ist ja genau deshalb gibt es ja diese Wohlstandsverwahrlosung, wo du vorhin von gesprochen hast. Diese Familien, die in Restaurants sitzen, gehobener Mittelstand, ja, alle sind gut angezogen, können sich das leisten, mit der ganzen Familie essen zu gehen. Und alle sitzen sie da und die Kinder kriegen als erstes ein iPad oder was in die Hand gedrückt, damit sie stille sind. Und das sind ja Prozesse, die hören wirklich, wenn diese ersten australischen Erfahrungen nicht nur Anekdoten sind, sondern sich verstetigen werden, wird man diese positiven Effekte sehen, und zwar für alle Familienmitglieder. Und es wird in der Tat anstrengender, weil man sich nicht wegkonsumiert aus der sozialen Situation.
Ich bin auch für Verbot, aber ich möchte auch ergänzen, das kann alleine nicht funktionieren. Wenn wir die Kinder und Jugendliche nicht vorbereiten, abwächsen, auch mündiger und verantwortungsvoller damit umzugehen, wird auch abwächsen dann eine gewisse Radikalisierung da sein, weil sie dann konsumieren, ohne wirklich zu verstehen, wie diese Prozesse funktionieren. Deshalb brauchen wir, wie gesagt, diese Medienkompetenz und natürlich auch eine Aufklärung bei den Eltern, damit sie aufpassen, dass das irgendwie da auch im guten, gesunden Rahmen bleibt.
Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, auf die Familienbünde, auf die Verantwortung, die die Familie da auch hat, auf die Verantwortung, die die Eltern auch haben. Verliert die klassische Kernfamilie auch so ein Stück weit den moralischen Kompass, wenn man den jetzt nicht noch mal wieder intensiviert?
So dramatisch würde ich das nicht beschreiben, aber das passiert in kleinen Schritten. Wenn ich meine Tochter abends nicht mal frage, wie war dein Tag, wenn wir nicht die 5 Minuten Zeit haben, wo wir miteinander auch gefühlmäßig in Kontakt kommen, dann geht gewaltig was verloren. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist jetzt nicht der moralische große Verwerfung, aber das ist zu beobachten. Das heißt, diese kleinen Schritte, einfach mal 10 Minuten Zeit zu haben, wo man nicht digital unterwegs ist, wo man mit dem Gegenüber auch in echten Kontakt geht, wo man Menschen in Augen schaut und mit denen spricht, das sind Sachen, die enorm wichtig sind, um genau diese emotionale Bindung auch zu schaffen. Ohne emotionale Bindung haben wir als erstes Empathie als Opfer, und ohne Empathie ist keine Moral zu machen.
Wir sehen, wie wichtig Erziehung und auch Familie ist, auch wenn es um die Vermittlung von Werten geht. Würden Sie sagen, die moderne Erziehung ist ganz anders, als es früher war, in dem Sinne, dass es mehr um Selbstverwirklichung geht und auch vielleicht ein Stück weit zu wenig um ein gewisses Pflichtbewusstsein, was man auch mitbringen sollte?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin ja Sozialpsychologe und als solcher der Überzeugung, dass es die Praxis ist, die erzieherisch wirkt, die bildend ist. Also wir sind
das Vorleben in dem Sinne.
Das Vorleben. Und wir haben ja eine Kultur entwickelt, wo alle glauben, es käme auf die Inhalte an. Und dann erzählt man ganz tolle Inhalte, wie zum Beispiel Demokratieerziehung und tolle Seminare dazu. Und praktiziert das in Situationen, die selber nicht demokratisch sind, die hierarchisch sind, die nicht anerkennend sind und so. Und das ist das, was man lernt, wenn sich in Familien die Beteiligten, auch die Eltern, nicht füreinander so sehr interessieren wie für ihr Display, lernen die Kinder, dass das Display wichtiger ist als die Bezugsperson. Und diese Dimension, und deshalb habe ich auch immer Schwierigkeiten mit der Medienerziehung, aber erstens weiß ich immer gar nicht, wer die Erzieher sein sollen, weil die Erwachsenen sind ja selber schon vollkommen Junkies von diesen Geschichten. Also sieht man ja im öffentlichen Raum und so weiter. Und zweitens wäre es ja auch eine Überforderung von Lehrerinnen und Lehrern zu sagen, ihr müsst jetzt auch noch Medienerziehung machen, weil die können ja gar nicht eintauchen in dieses Ding. Das heißt, die Forderung geht ja eigentlich hier völlig ins Leere, weil wir gar kein Curriculum für Medienerziehung haben und weil wir auch gar nicht die erziehenden Personen haben für das Ganze. Und deshalb würde ich denken, wir haben es mit einem gesamtkulturellen Phänomen zu tun, was ungut ist. Und wir merken es ja auch im öffentlichen Raum. Welche Gespräche führt man denn aus Zufall in der Bahn oder in der S-Bahn oder im Bus oder sonst was? Gar keine, weil alle nur auf ihre Dinger starren und man ja sogar schon angeguckt wird, als sei man irgendwie angsterregend, wenn man fragt, wissen Sie, wo die So-und-So-Straße ist? Dann zucken die Leute ja zusammen und nach einer kurzen Schrecksekunde holen sie ihr Google Maps raus und sagen, hier, so. Und das sind, man darf da nicht in die alte Kulturkritik und so weiter kommen, aber es sind Dinge, die das Verhältnis der Menschen zueinander verändern. Und zwar zutiefst verändern. Wenn ich eine Gesellschaft haben will, die autoritär ist, ist es super, wenn ich solche Medien habe. Deshalb ist Donald Trump so erfolgreich. Er hat als erster verstanden, was man mit Social Media macht. Wenn ich eine Gesellschaft haben will, wo die Menschen freundlich miteinander sind, auch als Voraussetzung für Demokratie, sind es gefährliche Prozesse. Ja.
Wir haben Einsamkeit als Nebenwirkung, ja. Genau diese Entwicklungen. Aber wissen Sie, auch eine andere Sache spielt hier eine Rolle. Wenn wir diese Generation anschauen, seit 2020 in Dauerkrisen. Krisen sind nicht immer schlecht, weil sie natürlich auch Resilienz schaffen können, wenn man gut damit umgeht. Aber was ich beobachte, ist, dass wir die Kinder und Jugendliche vor allem Aussichtlosigkeit vermitteln, dass die Sache gegessen ist, dass sie keine Chance haben. Wenn wir von letzter Generation sprechen, wenn wir von Krieg sprechen, wenn wir von, du bringst deine Oma um, wenn du sie irgendwie besuchst wegen Corona und weiß ich nicht was, dann vermitteln wir das Kind, dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, etwas zu korrigieren. Das ist ein Unmachtgefühl. Wenn ich eine Krise habe und das Kind Handlungsmöglichkeiten gebe, damit umzugehen, dann gibt es eine Möglichkeit, aus der Krise eine Chance zu machen und Resilienz zu schaffen. Aber das haben wir gar nicht gemacht. Nicht bei Corona, nicht bei Klima, nicht bei der Entwicklung in der Ukraine.
An wem liegt das denn, Herr Mansour? Sind es die Eltern oder sind das auch staatliche Institutionen, die da versagen?
Ich glaube alle und ich nehme Ihnen das nicht übel. Wir haben in dieser Gesellschaft keine Erfahrung mit Krisen. Das war das erste Mal. Wir lebten in Wohlstand und in Frieden 80 Jahre. Und deshalb sind diese Feindgefühle beim Umgang damit nicht vorhanden. Und wir neigen dazu, Panik zu kriegen, weil wir diese Erfahrungen nicht haben. Ich stamme aus Israel. Also wenn Sie jetzt mit Kindern und Jugendlichen sprechen, die in den letzten 2 Jahren unzählige Sirenen gehört haben und Bomben und alles Mögliche erlebt haben, dann merkt man, dass ihre Fähigkeit, damit umzugehen, viel, viel größer als in Deutschland, weil sie einfach viel Erfahrung damit schon gesammelt haben. Das wird kommen, hoffentlich, aber das ist auch eine Entwicklung, wo wir Eltern, aber auch natürlich Politik und Medien brauchen, dass es immer bei der Kommunikation von Krisen mit Kindern und Jugendlichen die Handlungsmöglichkeiten gegeben werden muss und nicht diese Ende der Welt und wir werden alle sterben.
Können wir Krise nicht, Herr Welser?
Naja, wir können, ich würde zustimmen, dass wir keinen guten Umgang damit haben. Und wir haben auch zum Beispiel für eine positive Krisenbewältigung gehört auch eine positive Erfahrung. Und gerade in Bezug
auf positive Erfahrung im Sinne von, es wird schon gut gehen?
Nee, positive Erfahrung, dass man es bewältigt hat, ja. Dass man diese Erfahrung hat. Und dass das aber auch kontextualisiert ist. Wir hatten ja bei Corona die Kinder und Jugendlichen immer als Problemgruppen deklariert. Ja, besonders die Jugendlichen, die machen dann Party, obwohl Lockdown ist und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit mussten sie ihre ganze Freiheit einschränken. Sie durften in Schulen nicht mehr gehen. Wenn sie da waren, mussten sie Stoßlüften, weil man und so weiter und so weiter. Und man hätte zum Beispiel, und das gehört zu unserer nicht vorhandenen Kultur, nach dem Überstehen der Krise hätte man sagen können, ihr dürft mal ein Jahr lang alle kostenlos in die Schwimmbäder gehen. Oder ihr kriegt alle dies und das als Belohnung für das Ganze. Aber es gab gar nichts. Es blieb im Grunde genommen diese negative Deklarierung. Übrigens mit ganz schlimmen Folgen. Du hast eben Vereinsamung angesprochen. Für studentische Generationen und sowas. Ja, diese ganzen Fälle, die ihr erstes Semester in eine andere Stadt gehen, dann kommt der Lockdown, sie sitzen irgendwo rum, sehen nie jemand, der auch studiert und hängen da irgendwie rum. Das ist für wichtige Entwicklungsphasen katastrophal gewesen. Es gab nie ein Wort der Anerkennung, auch von politischer Seite.
Oder eine Entschuldigung einfach auch
gut, das setzt
falsche
voraus,
Entscheidungen.
Ja, das ist eine komplizierte Debatte, finde ich, weil ich kann an der Stelle Politik sehr gut verstehen, weil sie kein konkretes Handlungswissen gehabt hat, dass sie bestimmte Fehlentscheidungen auch getroffen hat. Aber wirklich Anerkennung, ja? Anerkennung und Freundlichkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, Freundlichkeit ist eine zentrale Kategorie von Demokratie. Das läuft nicht. Im Gegenteil haben wir ja auch jetzt andere Ebene, auch in der politischen Kommunikation, eher Diffamierung und Abwertung. Und das bildet ja alles ein ganz gemeinsames kulturelles Syndrom, was ungut ist.
Wenn wir nochmal auf die Werte schauen, Herr Mansour, geht der Werteverlust in unserer Gesellschaft weiter und fehlt es an verbindenden Elementen?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Gruppe Migration nehmen, vor allem diejenigen, die aus anderen Kulturen zu uns gekommen sind, sie kamen mit ganz anderen Werten zu uns zum Teil. Auch Werte, die im massiven Widerspruch zu unseren Grundwerten. Es geht mir nicht um den Weihnachtsbaum und es geht nicht um den Feierabendbier. Es geht um die Gleichberechtigung, um die Individualität, um die Meinungsfreiheit, um die Gleichstellung von Religionen. Wir sehen es seit 2 Jahren auch mit dem Thema Antisemitismus. Das sind Sachen, die sichtbar geworden sind, die uns zeigen, Migration bedeutet auch Herausforderung und es braucht Zeit und es braucht Ressourcen, um diese Menschen überhaupt in diese Gesellschaft rein zu integrieren und ihnen vor allem zu vermitteln, dass die Grundwerte dieser Gesellschaft kein Risiko, sondern eine Chance für mich und meine Familie ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass die freie Partnerwahl meiner Tochter ein Risiko für meine Anerkennung in der Gruppe ist, dann kann ich mich nicht so frei in diese Gesellschaft integrieren, vor allem nicht mit einer gewissen Entspannung auf diese Gesellschaft schauen. Da gehe ich in meine Parallelwelt und versuche, die mitgebrachten Werte zu schützen. Darüber müssen wir reden. Zweitens, wenn wir immer vermitteln, und das geht auf beiden Seiten, dass die andere Seite böse ist, dass die andere Seite nicht in Ordnung ist, dass die Deutsche komische Menschen sind, dass die Migranten komische Gruppe ist, dann entsteht kein entspannter Umgang miteinander und die Werte der anderen werden massiv abgewertet, teilweise abgelehnt. Ich meine, als Muslim kann ich meine Tochter sagen, ich esse kein Schweinfleisch, aber ich respektiere jeder, der ein Schweinfleisch isst. Aber irgendwann kommt der Moment, wo sie mir erzählt, dass ein Mitschüler eine Salami-Sandwich aus Schweinfleisch mitgebracht und ich kann entweder entspannt darauf reagieren oder ihr sagen, das ist aber verboten und das ist kein guter Mensch und wer das tut, ist nicht in Ordnung, da vermittle ich Distanz. Und genau diese Distanz führt dazu, dass es in Gruppen gedacht werden und die andere Gruppe abgewertet wird. Und das passiert leider häufig, nochmal, von beiden Seiten. Und wenn wir nicht ernst nehmen, dass die Ressourcen, die wir brauchen, um Menschen, Fremden, Demokraten zu machen, Teil dieser Gesellschaft zu machen, Deutscher zu machen, dann werden wir scheitern. Und ich glaube, das ist genau eine der großen Herausforderungen, die für uns stehen, wo wir 10 Jahre lang verschlafen haben und Integration als so einen Kampfbegriff betrachtet haben und irgendwie gedacht, alles wird gut, weil wir Teddybears geworfen haben am Bahnhofen und weil wir jetzt ehrenamtlich uns engagieren. Das ist viel zu wenig. Das braucht Begleitung, das braucht Dialog, und das braucht eine ganz, ganz lange und gute Ressourcen, um das bewältigen zu können.
Herr Welzer, braucht Begleitung und da muss man genauer hinschauen. Was könnte so ein einendes Element sein? Könnte das zum Beispiel Kulturpatriotismus sein?
Kulturpatriotismus, weiß ich gar nicht, was das sein soll, weil das wäre ja wieder sowas wie Definition eines leitkulturellen Katalogs. Ja? Und da ist man sofort, bei uns ist es so und so.
Also da sind auch viele Deutsche dann auch weg.
Sind ja immer hilflose Versuche. Ich glaube, auch hier ist die Lösung eine viel einfachere. Sie haben vorhin gesprochen vom Vorleben. Ja, ich müsste sozusagen durch alle gesellschaftlichen Gliederungen hindurch eine bestimmte Form des Umgangs miteinander pflegen und zeigen. Und dann ist das etwas, was sich auch vermittelt. Dann ist übrigens das auch negativ, vermittelt es sich, dass man ein blödes Gefühl hat, wenn man dem nicht entspricht. Ja. Also wenn alle freundlich sind, ist der, der unfreundlich ist, der Außenseiter. Wenn alle unfreundlich sind, ist der Freundliche der Außenseiter. Und im Grunde genommen sind solche Prozesse sehr, sehr einfach, aber das erfordert dann tatsächlich Vorleben und auch, ganz antiquiertes Wort, Vorbildlichkeit. Es steht zum Beispiel einem Bundeskanzler nicht an, negativ über Bürgerinnen und Bürger zu sprechen, insbesondere dann, wenn er damit bestimmte Gruppen meint. Ja, das ist nicht förderlich für das, worüber wir hier gerade sprechen. Und das geht einmal quer durch die ganze Gesellschaft durch. Und das ist Kultur. Wenn ich gewissermaßen eine Kultur des freundlichen, anerkennenden Umgangs miteinander habe, und da können wir zum Anfang zurückkommen, dann sind zum Beispiel Gewaltorientierungen nicht so akzeptabel, wie wenn ich so eine unfreundliche Kultur habe. Und am Ende ist es banal, aber dann eine Aufgabe, in der sich alle, aber wirklich alle widmen müssen, und zwar gewissermaßen in jedem Moment. Man ertappt sich ja selber auch dabei manchmal, dass man aggressiv ist oder sich aufregt, ohne dass konkret wirklich ein maßgeblicher Grund dafür
aber
vorliegt.
Aber ich glaube, dass diese Frage sehr zentral ist. Was macht uns aus? Was ist das Gemeinsame dabei? Und ich möchte aus meiner Arbeit, aber auch aus meiner Biografie, als ich vor 21 Jahren nach Deutschland kam, habe ich im Flugzeug 4 Stunden Zeit gehabt, um mir vorzustellen, was erwartet mich hier und was möchte ich hier erreichen. Und ich kam auf 3 Worte. Und ich glaube, sie sind zentral, nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele Leute, die hier leben. Vor allem natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ich wollte Wohlstand hier finden. Mir sollte es besser gehen als meine Eltern. Ich wollte Freiheit finden und ich wollte Sicherheit finden. Und ich glaube, wir können stolz sein, in einem Land zu leben. Jetzt ist nicht alles perfekt und wir machen Krise nach dem anderen. Aber das, was Deutschland kann, dass sie Sicherheit, Wohlstand, Leistung oder Aufstieg durch Leistung anbieten kann. Und genau diese Grundwerte, die auch teilweise auch im Grundgesetz vorhanden sind, da darauf können wir stolz sein. Und wir müssen aufhören, diese auch deutsche Patriotismus immer zu pathologisieren. Das ist etwas Gutes. Wir brauchen das, wenn wir überhaupt eine Einwanderungsland sein wollen. Die brauchen wir und die sollen sozusagen aus dem Grundgesetz, aus den Grundwerten dieser Gesellschaft zusammengefasst sind.
Sie sagen ja, wie wichtig es ist, in einer Gesellschaft, die sich so verändert, zum Beispiel auch durch Migration, sich an der einen oder anderen Stelle neu zu orientieren. So einende Werte, ist es notwendig, einen gemeinschaftlichen Wertekanon tatsächlich zu definieren? Und ist das möglich? Wird das von allen, würde sowas von
das
allen angenommen?
Das müssen wir. Integration bedeutet, dass ich reinkomme und mich in etwas integriere. Wenn diese etwas nicht mal definiert ist, dann existiert keine Integration. Und wenn wir Akzeptanz haben wollen dafür, dann brauchen wir diese Grundwerte. Was macht uns aus? Wir sind nicht nur eine Sammlung von Individuen. Wir sind Deutsche. Wir sind Teil von einer Gesellschaft. Wir haben ein gemeinsames Schicksal. Wenn morgen eine Drohne in Berlin schlägt, dann sind wir alle Teil davon. Wir werden alle angegriffen und zwar tagtäglich in hybrider Kriegsführung, wenn Terror passiert. Und deshalb müssen wir diese Werte haben. Die haben wir. Die sind, wie gesagt, aus dem Grundgesetz und die müssen wir aber selbstbewusst auch kommunizieren. Und auch das haben wir nicht getan, weil wir unsicher sind. Dürfen wir das überhaupt? Ja, wir nicht nur dürfen, wir müssen es auch tun. Mhm.
Würden Sie sagen, Herr Welzer, es gibt einen Werteverlust oder erleben wir gerade eine notwendige Transformation unserer Werte? Auch verändern die sich?
Ich würde eigentlich was anderes sagen. Ich würde sagen, dass die Art und Weise, wie wir über die Gesellschaft sprechen, nicht abbildet, was die vitalen Lebensprozesse in der Gesellschaft sind. Wir reden ja jetzt alle drei im Grunde genommen schon die ganze Zeit über die negativen Phänomene in unserer Gesellschaft. Trotzdem ist es ja so, dass Mehrheiten in der Gesellschaft nach wie vor gut miteinander umgehen. Also wir haben alltäglich, kann man das erleben, jemand verliert was, jemand läuft hinterher und sagt, Entschuldigung, Sie haben etwas verloren. Wir sind haben Umgangsformen, ich fahre viel mit der Deutschen Bahn, das ist ein absolutes Stresserlebnis in den allermeisten Fällen. Die Leute sind okay, niemand dreht durch. Das war übrigens, als es noch nicht so schlimm war mit den Verspätungen und sowas, war das Aggressionslevel tatsächlich höher. Ja, man kann sich daran gewöhnen und die Leute wissen auch, dass Personal im Zug kann jetzt gar nichts dafür. Es nützt nichts, die anzugreifen. Was will ich damit sagen?
Dass das wir Beispiel vielleicht letzte Woche war natürlich ein anderes.
Das ist ein anderes und das muss man auch genau, also wirklich als hochgradiges Problem. Aber man muss es differenzieren von dem, also du hast jetzt häufiger das Wort Ressource benutzt. Ich glaube, wir kommen mit unserer Gesellschaft nur dann weiter, wenn wir gucken, was die Ressourcen für das Funktionieren dieser Gesellschaft sind. Und da sind viele Leute echt okay und viele Leute Klar. auch ehrenamtlich engagiert und viele Leute haben noch diese verbindlichen Formen, miteinander umzugehen. Und das müssen wir auch positiv verstärken. Wenn wir dürfen auch nicht den Diskurs mitmachen die ganze Zeit, dass alles verfällt und alles furchtbar geworden ist und alle nur noch rumlaufen wie auf auf die Erde gekommene Internet-Trolle. Das ist ja nicht der Fall. Die meisten Leute sind ja okay.
Du orientierst dich aber auf Fakten und da gebe ich dir absolut recht. Aber wir leben auch aufgrund von der Social Media in einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt, so ein Fall, der wird medial natürlich wahrgenommen. Und die Angst, die die Menschen haben, die kann ich nicht canceln, indem ich sage, Deutschland ist sicherer.
Völlig richtig.
Und noch nie, weil das Gefühl der Unsicherheit ist vorhanden. Und da müssen wir auch daran arbeiten. Und da müssen wir Sachen verbessern. Aber dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land natürlich großartig ihren Alltag gestaltet, keine Frage.
Das nehme ich doch gerne als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die intensive Diskussion zum Thema Werte in unserer Gesellschaft. Und das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei uns.